Über das Geld werden viele Sprüche gemacht. Kennen Sie solche Sprüche? Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Geld allein macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Geld ist alles, Zeit ist Geld. Ja, es gibt viele Sprüche über das Geld. Und auch Altkanzler Gerhard Schröder versuchte einmal Goethe zu zitieren mit dem Wort: Zum Gelde drängt, am Gelde hängt doch alles. Johann Wolfgang von Goethe hatte jedoch in Wirklichkeit gesagt: Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles, ach, wir Armen. Gemeint ist das Gleiche: Am Geld, am Gold hängt alles. Aus diesem Grund hat es auch immer schon eine Gegenbewegung gegeben. Möglichst ein Leben ohne Geld zu führen. Am besten so wie Franz von Assisi. Allen Besitz zurücklassen, ohne Geld durch die Welt ziehen. Franz von Assisi ist immer noch so ein Ideal in der Kirche. Aber alle, die diesem Ideal hinterhergefolgt sind, haben sich irgendwann einmal mächtig geärgert, weil sie nämlich gemerkt haben, dass ein Leben ohne Geld nicht so recht funktioniert. Und irgendwann hat man dann diesen Franz von Assisi in die Heiligenecke gestellt und ihn dort einen guten Mann sein lassen. Offenbar hatte Franz von Assisi nicht viel vom Geld verstanden. Aber gilt das nicht auch von Jesus? Wer ohne Geld gelebt hat, kann der vom Geld überhaupt viel verstehen? Und wer über Geld spricht, muss der nicht etwas vom Geld verstehen? Gut, da gehen die Meinungen auseinander. Es gibt einen bekannten Philosophen, Karl Marx, der hat sogar ein Buch über das Geld geschrieben, Das Kapital. Und Kritiker sagen heute, dass Karl Marx nicht wirklich verstanden hat, was Geld ist, wie Geld funktioniert. Die Kritiker sagen, Marx hat das Geld als eine Art Ware betrachtet und gedacht, dass das Geld immer einen festen Wert hat. Wir kommen später noch darauf, dass das nicht so ist. Jener Karl Marx hat aber auch ein Buch über die Religion geschrieben und Kritiker sagen, dass er da auch nicht viel von verstanden hat. Er hat gesagt, Religion ist Opium für das Volk. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Auch wenn viele, die das glauben wollen, immer dann anfangen, so glasig zu gucken. Nein, Jesus hat anders von Religion gesprochen als Karl Marx. Und Jesus hat auch anders vom Geld gesprochen. Er hat ziemlich oft vom Geld gesprochen und da stellt sich doch die Frage, hat Jesus denn etwas vom Geld verstanden? Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Was ist das für ein Wort? Ist das ein Ratschlag zum Umgang mit Geld, der weiterhelfen kann? Ich denke, es lohnt sich einmal nachzuschlagen, in welchem Kontext Jesus dieses Wort gesagt hat. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 19. Und es fragte Jesus ein Oberer und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Das alles habe ich gehalten von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als der das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Diese Geschichte aus dem Evangelium ist auch bekannt unter der Überschrift Der reiche Jüngling. Wie immer man ihn auch nennt, ich glaube, dieser Mann ist den meisten Bürgern in unserem Land zum Verwechseln ähnlich. Er ist ein guter Mensch, ein netter Kerl, denn er hat niemandem offenbar etwas Böses angetan. Er hat ein gutes Einkommen, er wird Oberer genannt, vielleicht sogar eine Führungskraft. Doch dieser reiche Mann hat eine große Sehnsucht. Er möchte mehr als nur ein ordentliches und angenehmes Leben führen. Er möchte Gott ganz und gar in seinem Herzen haben und in seinen Gedanken. Und dazu ist er bereit, sogar ein gefährliches Leben zu riskieren, ein Leben, wie Jesus es lebte. Ein Leben, das sein Vertrauen ganz allein auf Gott richtet. Und er fragt Jesus nach diesem alternativen Leben mit Gott und er ahnt wahrscheinlich schon, wie das aussehen könnte. Ein Leben, das nicht plant, das nicht sichert, das sich aussetzt jeden Tag der Armut, dem Hunger, der Gewalt. Und mitten darin das Empfinden, alles was ich habe, mein Geist, mein Leben, mein Körper, alles ist zerbrechlich und in jeder Sekunde Geschenk von Gott. Vielleicht ist das so eine Sehnsucht in dem Leben dieses jungen reichen Mannes. Die Sehnsucht wohnt in ihm, aber Jesus sagt ihm den Preis. Jesus sagt ihm, Gottes unmittelbare Nähe kann nur der spüren, der alle Sicherungen hinter sich lässt, der jeder anderen Sehnsucht den Abschied gibt. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und komm mit mir. Warum ist Jesus so radikal? Ich meine, er hat bestimmt nicht versucht, einen Nachfolger weniger zu haben. Er hat bestimmt nicht versucht, diesen Mann wegzuekeln. Nein, ich glaube, dass Jesus das ernst gemeint hat, was er gesagt hat, und dass Jesus auch recht hat. Denn Jesus wusste als Experte in Sachen Religion, dass der Glaube an das Geld in ganz starkem Maße zur Konkurrenz werden kann, zur Religion, ja die stärkste Konkurrenz zum Glauben der Religion sein kann. Übrigens, Jesus, nicht Karl Marx, wusste, dass der Kapitalismus eine Religion sein kann, der Glaube an das Geld und an den Besitz, ein Glaube, der den ganzen Menschen in Anspruch nehmen kann. Und dann bestimmt dieser Glaube Geist und Seele, er bestimmt Lebensgeschichten, er legt Wertvorstellungen fest und Lebensziele. Und deshalb sagt Jesus, nicht als Finanzexperte, sondern als Experte für die Religion, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So radikal, dass dem jungen Mann deutlich wurde, da gibt es nur eine Alternative. Entweder der Glaube an mein Geld, an den Besitz, oder der Glaube an Jesus und die Nachfolge. Jeder, der vor dieser Alternative steht, der ringt. Und ich kann mir vorstellen, dass der junge Mann in sich ringt um eine Entscheidung, die er dann trifft. Er geht weg. Er macht das nicht. Man kann dieses Ringen auch in sich selbst beobachten. Und ich habe einmal ein kleines Spiel gemacht mit einem Konfirmanden und habe ihm zwei Dinge gezeigt, die er haben könnte, nämlich einen kleinen Geldschein. Ich habe mich dafür einen 5-Euro-Schein entschieden. Das war noch so einigermaßen verkraftbar. Und einer kleinen Oblate, die wir beim Abendmahl haben und die er auch vom Abendmahl her kannte. Die Konfirmanden sagen übrigens dazu Esspapier, denn so fühlt es sich an und so schmeckt es. Papier ist also beides, der Geldschein ist Papier, die Oblate ist Esspapier. Und ich fragte den Konfirmanden, was möchtest du haben, die Oblate oder den Geldschein? Der Konfirmant überlegte. Die Oblate, das roch nach Symbolik. Der Geldschein, da wusste er, was er hat. Er entschied sich für den Geldschein. Ob das die richtige Entscheidung war? Ich meine, dieser Geldschein, der ist nur 5 Euro wert, wenn wir auch wirklich glauben, dass er 5 Euro wert ist. Und das ist jetzt eine Erkenntnis in das Wesen des Geldes, die wir heute haben. Das Geld ist nur immer so viel wert, wie die Leute glauben, dass es wert ist. Eine Währung braucht Vertrauen, sonst ist auf einmal das Geld nichts mehr wert. Vielleicht erinnern Sie sich an Gespräche mit den Großeltern, die Sie geführt haben, oder die jungen Leute kennen es aus den Geschichtsbüchern. Es gab in Deutschland 1914 bis 1923 eine Inflation, eine Hyperinflation. Das Geld wurde immer weniger wert. Diese Hyperinflation führte schließlich zu einem Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft und des Bankensystems. Im Jahr 1923 sollten zwei Auflagen von 5000 Mark Banknoten in Umlauf gebracht werden, aber bevor das geschehen konnte, mussten sie mit dem Aufdruck versehen werden, 500 Milliarden. Denn so rasant ging die Abwertung des Geldes vor sich. Und daraus hat man gelernt, hinter dem Geld muss eine Deckung stehen. Und das Geld wird immer weniger wert, je weniger Menschen daran glauben, je unsicherer sie sind in ihrem Vertrauen in diese Währung. Vom Materialwert ist ein Geldschein nichts wert. Es ist nur Papier. Wie ist das denn nun mit der Währung Gottes? Symbolisch nehme ich mal die Oblate für die Eucharistie, auch ein Stück Papier, und diese Währung wird inflationär, wird immer weniger wert, je weniger Menschen daran glauben und je unsicherer die Menschen sind in ihrem Vertrauen in die christliche Währung. Aber je mehr Menschen ihr Vertrauen in die Währung Gottes setzen, umso wirksamer, umso härter ist diese Währung, umso mehr ist sie einem wert. Und wenn wir das mal vergleichen, Geld und was wir heute über das Geld wissen und Glaube, dann merken wir sofort, dass Jesus recht hatte. Beide Währungen, Geld und Glaube, versprechen auf ganz unterschiedliche Art und Weise Glück und Zufriedenheit, versprechen uns eine Zukunft, ein reiches Leben, und beide Währungen erheben Anspruch auf unser Herz. Und wir merken sofort, dass Jesus recht hatte, ohne dass wir ihn zu einem Finanzexperten stilisieren müssen. Der Glaube an Gott und der Glaube ans Geld sind die schärfsten Konkurrenten. Nun ist es aber auch ein Irrtum, wenn man glaubt, Jesus hätte den Umgang mit dem Geld abgelehnt. Das ist nicht so gewesen. Jesus hatte keine Igitt-Haltung gegenüber dem Geld, wie es heute viele Christen an den Tag legen. Jesus hat ganz ungeniert vom Geld geredet, er hat auf die Gefahren des Reichtums aufmerksam gemacht, er hat aber auch konstruktiv aufgezeigt, wie Christen erfolgreich mit Geld umgehen können. Wenn sie sich die Konkurrenz zwischen Gott und Geld klar gemacht haben. Und es war nach Jesus auch nicht so, dass die ersten Christen alle als Bettelmönche gelebt hätten. Nein, es gab wohlhabende Leute darunter, sogar Unternehmer und Banker. Und sie organisierten mit großem Geschick Spenden und orientierten sich am Wohl der Schwächeren. Nein, ich glaube nicht, dass Jesus sich vorgestellt hat, dass wir alle als Heilige bettelnd durch die Welt ziehen müssen, in Kutte und Sandalen. Aber Jesus hat erwartet, dass wir uns alle Gedanken machen. Gedanken, wie man mit diesem Geld etwas Sinnvolles, etwas Heilvolles in dieser Welt bewirken kann. Und da hat er einen Tipp gegeben und ganz pragmatisch gesagt, mach dir Freunde mit dem ungerechten Mammon. Das ist das Geld. Und er hat gemeint, dass man dieses Geld einsetzen kann, ohne dran zu hängen. Wir sollen uns Freunde machen, vielleicht Feste feiern oder Menschen einladen oder solchen, die einen Engpass haben, helfen oder es für einen guten Zweck geben. Nur eins sollen wir nicht. Wir sollen nicht das Geld um seiner selbst willen auf der Bank anhäufen, denn das ist ein Schatz, so sagt Jesus an anderer Stelle, wo ihn die Motten fressen. Und seine Nachfolger sollten mit offenen, mit freien Händen leben, den Blick auf andere Menschen gerichtet, mit der Bereitschaft, dem anderen in der Not ohne große Verrenkungen beizuspringen. Also doch, Geld ausgeben, doch ein Finanztipp? Man könnte es meinen. Denn wer mit offenen Händen lebt, der tritt ein in einen geheimnisvollen Kreislauf. Und das ist nun etwas, was heutige Finanzexperten sagen. Geld muss in Umlauf kommen. Geld muss im Kreislauf sein. Und man kann von dem jetzt scheidenden Draghi denken, was man will. Eins hat der Mann richtig gemacht. Er hat versucht, Geld im Kreislauf zu halten. Natürlich sind da viele am Schimpfen. Negativzinspolitik, die Enteignung von Erspartem. Das ist alles nicht gut, aber den Kreislauf des Geldes, den brauchen wir. Und das wissen alle. Denn wenn alle ihr Geld horten würden und nicht in Umlauf brächten, dann würde dieses gehortete Geld schließlich immer weniger wert. Geld braucht den Kreislauf, den Umlauf. Die Währung Gottes braucht diesen Kreislauf auch. Die Währung Gottes muss genauso in Umlauf gebracht werden wie das Papiergeld. Denn wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, nicht weitergeben an andere, dann verliert das alles seinen Wert. Alles, was wir haben, Glaube, Liebe, Hoffnung, alles, was Gott in unser Leben gelegt hat, es entfaltet sich nur, wenn es in den Kreislauf kommt, wenn es in Umlauf kommt, wenn es weitergegeben wird von Mensch zu Mensch. Und wenn dann andere merken, das ist etwas, da kann ich drauf setzen, das ist mir etwas wert. Da investiere ich, setze ich mein Vertrauen drauf, mein Leben. Und wenn sie anfangen, das zu machen, dann merken sie, dass das, was sie geben, niemals weniger wird, sondern immer mehr. Ganz praktisch, auch im materiellen Sinn, hat das einmal der China-Missionar Hudson Taylor erlebt. Er berichtet davon, dass er, bevor er aufs Missionsfeld nach China ging, er sich vorbereitete und dazu gehörte auch die medizinische Ausbildung bei einem Arzt in London. Und dort war er angestellt, um ausgebildet zu werden. Und dieser Arzt, der war fachlich sehr gut, aber er war auch sehr vergesslich. Und in einem Monat vergaß er einmal, Hudson Taylor seinen Lohn auszuzahlen. Und Hudson Taylor hatte nur noch so 2,50 Euro in der Tasche. Das war damals die Währung einer halben Krone. Und sonst hat er auch nichts mehr auf dem Konto gehabt. Er ging wie an jedem Wochenende auch diesmal wieder in die Slums von London, um dort Menschen von Jesus zu erzählen und um zu helfen. Und es war wieder ein langer Tag, und als er sich gegen Abend auf den Weg in seine Wohnung machte, da hörte er, wie noch hinter ihm jemand war und ein Mann hinter ihm herlief, und er drehte sich um und dieser Mann rief ihm zu: Können Sie nicht zu mir nach Hause kommen? Meine Frau liegt im Sterben, bitte helfen Sie mir doch. Hudson Taylor zögerte. Es war eine gefährliche Gegend abends in London. Aber schließlich folgte er doch dem Mann in dessen armselige Behausung. Dort lag die Frau im Dunkeln auf einer Matte auf dem Boden, und Hudson Taylor beugte sich nieder, um sie zu untersuchen, und erkannte sehr schnell, woran sie litt. Sie müssen eine Medizin kaufen, sagte er zu dem Mann. Doch kaum hatte er die Worte ausgesprochen, hörte er eine innere Stimme: Du Heuchler, du weißt doch, dass dieser Mann kein Geld hat. Du sagst ihm, er müsse Medizin kaufen? Warum nimmst du nicht das Geld aus deiner Tasche und gibst es ihm? Aber zunächst hörte Hudson Taylor nicht auf seine innere Stimme, sondern er sagte: Ich möchte für Ihre Frau beten. Das ist ja nicht schlecht. Aber es gibt eine Zeit des Betens und es gibt eine Zeit des Handelns. Und Taylor schreibt in sein Tagebuch: Nach diesem Gebet schien es mir, als ob die Decke dieses armseligen Zimmers undurchdringlich war. Mein Gebet drang einfach nicht durch zu Gott. Und als er sich vom Beten erhob, von seinen Knien, hörte er wieder die innere Stimme, die ihm sagte: Denk an das Geld in deiner Tasche. Nimm es und gib es dem Mann. Es regte sich immer noch Widerstand in ihm und er dachte, ich weiß doch gar nicht, wann mein Arzt daran denken wird, mir meinen Lohn auszuzahlen. Diese 2,50 Euro, diese halbe Krone ist doch jetzt alles, was ich habe. Aber die innere Stimme sagte zu ihm, wenn du mir hier in England nicht vertraust, wie willst du dann vertrauen, wenn du in China bist, tausende von Meilen entfernt von deiner Familie und deinen Freunden? Und da fasste sich Hudson Taylor ein Herz und er fasste in seine Tasche und zog die Münze langsam heraus und gab sie dem Mann und sagte, das ist alles, was ich habe, aber es ist genug, um die Medizin zu kaufen. Und als Hudson Taylor dieses Haus verließ, war sein Herz genauso leicht wie seine Tasche. Da war er nun zu Hause angekommen, machte er sich eine Hafersuppe warm und für den nächsten Tag hatte er nichts mehr zu essen. Aber er schlief, auch in dieser Nacht, mit einem ruhigen Gewissen und Vertrauen auf Gott. Und als er am Montag aus dem Haus gehen wollte, da klopfte es. Es war seine Vermieterin und sie sagte, hier ist ein Brief für Sie, und er öffnete diesen Brief und fand seinen Lohn, die zehnfache Summe dessen, was er am Abend zuvor verschenkt hatte, um das Leben jener Frau zu retten. Und Hudson Taylor schrieb später in sein Tagebuch, mit der Bank Gottes ist es nicht so wie mit den Banken auf Erden. Gott hat nicht nur den eigentlichen Betrag zurückgezahlt, sondern darüber hinaus mir ein Vielfaches gegeben. Er war damals, Hudson Taylor, 17 Jahre alt und er machte eine der wichtigsten Entdeckungen, bevor er dann aufs Missionsfeld zog. Dass Gott treu ist und dass das Vertrauen in die Währung Gottes niemals den Wert mindert, sondern immer erhöht und stärker macht. So wünsche ich uns, dass wir diese starke Währung in unserem Leben haben. Und dass wir unser Vertrauen nicht auf das Geld setzen, sondern auf den Glauben an Jesus Christus. Amen.